Ja, Vater, und jetzt bitte ich dich von Herzen auch für das Wort, das ich weitergeben will. Dass du mich erfüllst und leitest. Entschuldigung. Dass du mich erfüllst und leitest, dass ich kein Wort zu viel oder zu wenig sage, dass ich von dir gelenkt bin in allem, was ich jetzt weitergebe, was ich vorbereitet habe, was du mir vielleicht spontan noch gibst, oder auch was ich weglassen soll. Ich wünsche mir, dass du wirklich für jedes Einzelne eine ganz persönlich zugeschnittene Mahlzeit, die Kraft gibt, jetzt weitergehst. Ich danke dir. Amen. Heute steige ich ein mit einer wissenschaftlichen Erhebung, jetzt Wissenschaft. Und zwar wollte man herausfinden, wie viel ein Mensch täglich redet. Da gibt es uralte Zahlen, die schieben den Frauen etwa das Fünffache zu und die stimmen nicht. Über Monate wurden eine dreistellige Zahl von Studenten ausgerüstet mit Geräten, die ihr Sprechen aufzeichneten. Und man kam zum Schluss, also der Durchschnitt rede etwa 16.000 Wörter pro Tag, und zwar sowohl Männer als auch Frauen. Also die Männer lagen nur wenige hundert Wörter im Hintertreffen. Also kein Faktor X, sondern nur ein bisschen, also fast gleich viel. Aber alle reden natürlich nicht diese 16.000 Worte. Sie haben herausgefunden, dass der Schweigsamste, vielleicht war das ein Hirt in den Alpen oder was, der kam nur auf 700 Wörter. Und umgekehrt der Gesprächigste auf 47.000. Das Dreifache. Da denkst du vielleicht, ja, solche Leute kenne ich auch. Aber ich meine, es geht uns also alle an, das Reden. Und die Bibel schreibt sehr viel über das Reden. Und ich habe den Titel gesetzt, Sprechen hat Macht. Ja, darum wollen auch alle zu Wort kommen. Wenn immer alle anderen schon reden, weil sie irgendwie sich da einbringen können. Es begegnet uns ganz am Anfang der Bibel die Macht des Sprechens, natürlich vor allem und in erster Linie einmal, wenn Gott spricht. Im dritten Vers der Bibel, 1. Mose 1, 3 und 4, und Gott sprach, es werde Licht, und Gott sah, dass das, und es ward Licht, genau, er sprach und es ward. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Wenn Gott zu einem Menschen gesprochen hätte, hätte er ja reagieren können, mit Gehorsam oder auch nicht, aber einfach Materie. Die hat doch nicht Ohren, sich jetzt zu Wellen irgendwie zu ordnen, Licht. Das ist gewaltig. Gott sprach und es geschah. Und darum da dieser Vers auch, ich lasse ihn wieder die ganze Predigt so stehen. Wenn er spricht, so geschieht. Und wenn er gebietet, so steht's da. So ist auch dieser Gipfel der Kurfürsten entstanden und der schöne Wallensee darunter, wer jetzt immer studiert, wo ist jetzt das? Ist das jetzt der Dundersee oder was ist jetzt hinten dran? Es ist am Wallensee. Wenn er spricht, geschieht's. Und was geschieht, ist wirklich eine wunderbare Schöpfung. Und am Nachmittag des sechsten Tages sprach er dann auch, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das war Gottes Gedanke in der Schöpfung. Ich habe gelesen, auch hier stand und Gott sprach. Aber das war ein Sprechen an die Dreieinigkeit Gottes miteinander, Vater, Sohn und Geist. Lasst uns Menschen machen. Aber dann heißt es nicht, Gott sprach, es werden Menschen. Oder die Erde fülle sich mit Menschen, wie es Wimble von Getier und wie ähnlicher es formuliert hat. Sondern den Menschen hat er geschaffen. Da hat er seine Hände, nicht nur sein Wort dazu gebraucht, aus Erde vom Acker. Ich finde das noch viel persönlicher. Er hätte auch sprechen können. Aber er dachte, nein, der Mensch soll etwas ganz Besonderes sein. Da will ich nicht einfach sprechen und Erde gehorcht mir und formt mich und wird lebendig zu einem Menschen. Da will ich ganz persönlich ans Werk gehen. Auch dich und mich hat er geschaffen und gebildet im Mutterleibe schon, war daran beteiligt und hat uns wunderbar gemacht. Er wollte nicht einfach da nur einen Befehl geben. Und er blies dem Adam sogar persönlich den Lebensodem in seine Nase. Und darum lesen wir auch dann erst nach der Erschaffung des Menschen, dass Gott fand, es war sehr gut. Bei allem Gewaltigen immer, es war gut. Die ganze Physik, die ganze Astronomie, diese Geschwindigkeiten und Gewichte und alles, was da aufeinander abgestimmt ist, sagt er, nur, es war gut. Und bei Menschen, es war sehr gut. Und denkt, ja, aber wir Menschen, wir verderben ja alles. Aber dafür hat er den Rückweg geschaffen in Jesus Christus, dass Menschen, die merken, dass sie ja vieles verderben, dass die zurückfinden können, dass die rein werden können, wieder in ungetrübte Gemeinschaft treten mit dem himmlischen Vater, das wünscht er sich auch so sehr. Der Mensch, sehr gut, und weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, ist auch unser Reden ein Werkzeug. Es kann zum Guten oder auch zum Schlechten sein. Der weise König Salomo hat viel darüber geschrieben. Wer mal wieder bei den Sprüchen ist beim Lesen der Bibel, erinnert sich vielleicht daran und denkt, jetzt muss ich mal schauen, was der alles übers Reden sagt. Es ist eine ganze Menge. Wahrscheinlich hat er ziemlich viel zu Ohr bekommen. Ich bin in Sprüche 18, 21. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Ja, Tod und Leben, das könnten wir nachvollziehen, wenn es sich um einen Scharfrichter handelt, zu einer Zeit, wo es noch die Todesstrafe gab. Ja, natürlich, dann je nachdem, was er sagte, bedeutete es Tod oder Leben. So ein Gericht wird sich wiederholen. Der Scharfrichter ist dann aber unser Herr Jesus Christus selber. Weit hinten in der Bibel finden wir das, oder es geschieht am Schluss, aber schon am Schluss, gegen Schluss des Matthäus-Evangelium, wo er auf die einen Seite die Böcke stellt und auf die andere die Schafe. Und dann wirklich zweierlei aus dem Mund des Herrn Jesus geht, zu einem Zeitpunkt, zu dem die Gnadenzeit schon vorbei ist. Nur noch entschieden wird, geht da hinein in mein Reich oder geht weg in die Ferne und in die Qual. Also da wird sich das Wort wiederholen. Ja, da ist er dann nicht für die einen nicht der liebe Heiland mehr. Gott hat die Gnadenzeit sehr großzügig bemessen. Sie geht jetzt bald zu Ende und er nimmt uns weg von der Erde, damit auch den Geist. Dann müssen die Menschen noch schmecken, was sie selber angerichtet haben. Dann das Endgericht. Tod und Leben. Er sagt auch in Sprüche 13,3, wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben. Wer aber mit seinem Maul herausfährt, über den kommt Verderben. Auch wir sollen nicht mit Worten töten, sondern lebendig machen. Hoffentlich habt ihr da im zweiten, im Lebendigmachen, im Beleben, im Erfreuen viel Erfahrung. Schon viel gesammelt. Gesagt, ja, das ist so. Wenn ich einfach mal, obwohl ich lang warten musste, aber ich habe gesehen, wie viele Kilometer diese Kellner und Kellnerinnen machen, wenn ich denen ein anerkennendes Wort weitergebe, das bewirkt tatsächlich Leben. Die werden belebt. Die sind gerade nochmals motivierter für den Rest des Tages. Man sagt, wow, sie haben einen sportlichen Job. Sie machen ja eine Menge Kilometer. Ich bewundere sie. Ja, das darf man sagen. Natürlich. Das sind dann auch Worte zum Leben. Das belebt jemanden. Natürlich viel wichtiger sind die Worte des ewigen Lebens. Das hat Petrus bei Jesus gehalten. Er hat nicht verstanden, wie alle anderen, was das bedeutet, man müsse Jesu Fleisch essen und sein Blut trinken. Und viele sind weggegangen. Aber Jesus fragte, die 12, die blieben, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sofort, nein. Wohin sollen wir gehen? Du machst ja so viele Kranke gesund. Du tust ja so viele Wunder, hat er das gesagt. Ich wollte euch noch wachhalten. Nein, er hat das eben nicht gesagt, wegen den vielen Wundern, sondern er hat gesagt, du hast Worte des ewigen Lebens und drum bleibe ich bei dir. Und die anderen 11 sind auch geblieben. Einer ist dann abgesprungen. Ja, das ist tragisch. Wir bleiben bei dir. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und sicher versteht ihr die Bibel so, dass wir, die wir Jesus ins Herz aufgenommen haben, wir sind in Christus. Er ist auch in uns. Und es ist auch die Meinung, dass wir Worte des Lebens weitersprechen. Und die werden uns auch tatsächlich gegeben. Ich muss noch den Bruder Jesu zitieren, Jakobus, der hat viel über die Zunge, über das Reden geschrieben. Viele kennen es fast auswendig, diese Beispiele. Und ich habe gedacht, hat der denn eigentlich mehr negative Erfahrungen gemacht mit dem Reden der Glaubensgeschwister? Wäre er bei uns gewesen, wäre das ganz anders natürlich gewesen. Aber damals hat er also ganz viel Kritisches gesagt. Er hat nur gesagt, wer sich im Wort nicht verfehlt. Ich lese in Jakobus Kapitel 3 und habe jetzt gerade bei Vers 2 eingesetzt. Wer sich im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und ist selbst von der Hölle entzündet. Da werden einige denken, also Jakobus, aber also jetzt, also bei mir doch nicht. Aber er hat solche Erfahrungen gemacht. Die Zunge kann kein Mensch zähmen, das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Und euch sagt er das nicht, denn vom Kind auf hat man euch nicht gestattet zu fluchen. Wenn ihr eine gute christliche Erziehung genossen habt, dann dürftet ihr also das nicht. Aber man kann auch sonst wirklich andere im übertragenen Sinne töten, also ihnen den Mut nehmen, sie niedrig, klein machen. Ja, dieses Übel, dieses aufrührerische Übel. Ganz positiv finde ich aber doch die Aussage vom Ruder. Ein kleines Ruder lenkt das Schiff dorthin, wo der Steuermann es will. Wenn das Schiff intakt ist, dann bewegt sich das Ruder nicht einfach so von selbst, sondern dann ist da irgendeine Verbindung, vielleicht zum Steuerrad, beim Captain oben, eine Stange, eine Achse mit Zahnrädern, ich weiß nicht, wie das früher funktionierte. Jedenfalls ist das Ruder verbunden. Nur dann führt es das Schiff dorthin, wo der Steuermann will. Ein altes Lied verrät uns, wer dieser Steuermann ist. Ich kann es nicht vorsingen, ich müsste es nochmals einüben. Ich habe es auf dem Internet gefunden. O Heiland, dir vertraue ich, mein Steuermann bist du. Durch Sturm und Wetter führst du mich dem sicheren Hafen zu. Der Gedanke, ich bin ein kleines Ding eigentlich, aber verbunden mit meinem Heiland kann ich das Schiff des Heilandes dorthin lenken, helfen, wo er es haben will. Jesus, der Heiland, mein Steuermann, er soll mich lenken. Und unsere Zunge kann ihn beim Lenken unterstützen. Das ist gewaltig. Wir müssen einen Respekt vor unserer Zunge bekommen. Denkt, das ist aber was Gewaltiges. Das Schiff des Heilandes, das bin ich schon mal selber mit meinem Leben. Das sind meine Liebsten, es ist meine Gemeinde, es ist sogar die Welt. Es ist sogar die Welt. Negative Beispiele, dass eine Zunge das Schiff zu Bösem gelenkt hat, sind in der Weltgeschichte bekannt, noch und noch. Aber ich möchte so ein Ruder sein, meine Zunge soll doch das sein. Allerdings, können wir auch Schlechtes bewirken. Darum hat Jakobus gesagt, es soll nicht so sein, dass Süßes und Bitteres da über unsere Zunge kommt. Auf keinen Fall wollen wir Heuchler sein, die Lieder mitsingen und Gott loben und die Woche durch keine Worte sprechen, die Leben und Freude bewirken bei unserem Gegenüber. Negative, verurteilende, richtende Worte über andere, sogar über mich selbst, ist schnell gemacht. Ich bin doch allein. Habt ihr das verstanden? In Zürich heißt das anders. Das kannst du ja mal sagen, du darfst es nur nicht wirklich meinen. Gell? Hab bitte keine schlechte Meinung von dir. Wenn wir nicht richten sollen, richten wir uns selber auch nicht, hat Paulus übrigens geschrieben. Er hat gesagt, der Herr ist der, der mich beurteilt. Das ist genug. Genau, Verleumdungen, Lügen, Worte, die Spaltung erzeugen oder eine sich anbahnende Spaltung nur verschlimmern noch und betonieren, dass Menschen, die zueinander gehörten, einfach sich auseinander bewegen, rechthaberische Worte, Hauptsache alle wissen, dass ich Recht habe, die anderen, die sind alles ein bisschen dumm, ich weiß es schließlich und das sollen gefälligst alle einsehen. Ich will der sein, der Recht hat. Niemand hat gern Unrecht. Ja, darum hat uns unser Herr ein Wort gegeben, von dem es heißt, es ist die Wahrheit. Hat versichert, keiner wird zu Schanden, der auf mich trauet. Nur die leichtfertigen Verrechter, die werden zu Schanden. Worte auch des Unglaubens, Worte der Befürchtungen, des Misstrauens, so Sätze wie, das schaffe ich sowieso nie. Oder dem kann man auch nicht mehr helfen. Also so wie der dran ist und wie der jetzt auf Abwege geraten ist, also der ist so gut wie verloren, also dem kann man nicht mehr helfen. Oder es wird immer schlimmer. Ich hoffe, du hast in den letzten 3 Jahren diesen Satz nie gehört. Aber wenn du ihn gehört hast, ist es eine Lüge. Denn der Herr sagt, wir haben alle Ursache, unsere Häupter zu erheben. Und wenn sein Kommen naht, dann kommt das Allerbeste, ja, sehr schnell auf uns zu. Ich habe jetzt schon einige Dinge so angetönt, die niemand von euch betreffen. Ich möchte es nicht machen wie Hiobs Freunde, die haben alle Sünden, die ihnen in den Sinn kamen, aufgezählt und Hiob nachher gesagt, das hast du gemacht, darum bist du krank. Das will ich nicht tun. Aber manchmal ertappt man sich bei so einer Liste. Denkt, ja, also das muss ich zwar ehrlich sagen, recht haben würde ich schon immer gerne am liebsten. Nicht immer komisch zu Wort, aber also es wäre mir schon recht, die anderen würden merken, dass ich recht habe. Und also, wie gesagt, der Franzose sagt dann, c'est le temps qui fait la musique. Ich kann ja recht haben. Es kommt dann noch darauf an, wie ich es rüberbringe und mit welcher Haltung, ob ich, ja, ob es auch dem anderen dienen soll, dass er doch überzeugt wird von dem, was ich ihm sage. Es kann ja richtig oder gut sein. Dann darf ich das ja hoffen. Aber eben, die Haltung dahinter spielt eine Rolle. Ganz wichtig ist, was uns die Bibel erklärt, wie es überhaupt zu unseren Worten kommt. Ja, der Herr Jesus persönlich hat es erklärt. Ihr kennt die Begebenheit, wo er kritisiert wurde. er war ja immer so auf Reisen und dann haben sie da wieder gepicknickt und seine bösartigen Beobachter haben gemerkt, dass sie da keine Waschungen vollzogen haben. Und dann hat Jesus gesagt, wenn man diese Waschungen jetzt unterlässt, das beschmutzt den Leib nicht. Das geht in den Mund und dann hat es im Körper so verschiedene Röhren und dann durch den Magen und am Schluss wird es wieder ausgeschieden. Aber was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebschal, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Ich habe aus Matthäus 15 jetzt aus den Versen 18 bis 20 zitiert. Und in Markus 6, Vers 45, sagt Jesus, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn, und jetzt kommt der Schlüsselsatz, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Der Mund ist also der Überlauf des Herzens. Wenn wir also irgendwann merken, ja, oh, mein Reden sollte doch noch ein bisschen mehr von der Liebe geprägt sein, ich will darauf verzichten, Recht zu haben, ich will auch nicht der Beste und der Wichtigste sein, ich will nicht reden, damit die anderen mich bewundern, aus dem Herzen kommt, was aus dem Mund herausfließt. Also heißt es jetzt nicht einfach, also ich sage jetzt das, für euch ist das ja alles nicht nötig, aber ich sage es jetzt zu mir, Emanuel, fang an, endlich etwas liebevoller zu reden und nicht immer Recht haben zu wollen, fang an, Gutes zu sagen und nicht immer das Schlechte da in den Mittelpunkt zu stellen, fang an, besser zu reden. Dann kann ich mir Mühe geben, das wird knapp einen halben Tag besser. Sondern, wie heißt die Lösung? Mein Herz muss ich mit Gutem füllen. Ich sage mir also und ich sage jedem, füll dein Herz mit Jesus. Füll dein Herz mit dem Wort Gottes, das die Wahrheit ist und zum Leben führt. Füll dein Herz, füll dein Herz. Da musst du dir nicht mehr vornehmen, ich sollte auch wieder einmal Zeugnis geben. Dann kommt's heraus bei Gelegenheit. Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Also sollte irgend bei jemandem, der vielleicht dann das noch auf der CD hört oder weiß ich wo, der Gedanke kommen, mein Reden sollte sich ein bisschen bessern, heißt die Lösung, füll dein Herz. Füll dein Herz mit dem Herrn Jesus, mit seiner Liebe. Lass dich einfach erfüllen. Und dann darfst du damit rechnen, dass auch das Zeugnisgeben nicht mehr eine lästige Verpflichtung ist, sondern einfach so sich so ergibt von selbst, dass dann auch richtig herauskommt. Wir haben auch so Listen, die uns zeigen, nochmals so wie das Reden eben sein soll oder wie es nicht sein soll. Die Apostel in den Gemeinden der Versammlung der Heiligen machten doch die Erfahrung, dass man ein bisschen auf das Reden hinweisen müsse. Paulus, den Ephesern, In Kapitel 4 schreibt er ab Vers 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, und jetzt kommt zuerst, was gut ist. Haben wir schnell zurückspulen, 24 Stunden oder nur heute, oder was ich gesagt habe, war das etwas Gutes? Ich soll reden, was gut ist. Ja, aber das andere muss man auch sagen, hä? Ja, ja. Aber muss sich da zweimal leiten lassen vom Heiligen Geist. Und wieder, c'est le temps. Und vor allem, wenn das Herz voller Liebe ist, kommt dann auch etwas, das korrigieren muss, richtig heraus. Dann kann das nicht als ein faules Geschwätz herauskommen. Verursacht durch ein aufrührerisches Übel voll Gift. Was gut ist, jetzt zweite Frage, was habe ich heute so geredet? Was erbaut? Hat das, was ich gesagt habe, mein Gegenüber erbaut? Geht das nachher fröhlicher weiter, als es zu mir begegnet ist? Was erbaut? Dann, oh, eine schlimme Frage, was notwendig ist. War das eigentlich nötig, was ich heute gesagt habe? Musste ich das sagen? Hätte ich das ebenso gut verschweigen können? Damit es Gnade bringe denen, die es hören. Das ist wieder die Richtung. Es soll meinem Gegenüber Gnade bringen. Es soll zum Leben führen. Worte, die Leben bewirken. Dann das Gegenteil betrübt sogar den Heiligen Geist. Oh, ja, dann ist wichtig, dass ich Acht habe drauf. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch. Samt aller Bosheit. Dafür seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also ein bisschen die Richtlinien musste den Ephesern da schriftlich bekannt gemacht werden. Und Paulus weiß, was die reden, kommt aus dem Herzen. Wir schätzen ja unsere Gedankenfreiheit, aber Paulus hat den Philippern, seinen geliebten Philippern, vorgeschrieben, was sie denken sollen. Philipper 4, 8. Weiter, Brüder und Schwestern, denkt über das nach, was wahrhaftig ist. Manches wird aus zweiter, dritter Hand verbreitet. Das ist wie beim Telefonspiel, das die Kinder da spielen. Und am Schluss kommt was ganz anderes raus, als ursprünglich gesagt wurde. So entstehen Gerüchte. Wahrhaftig, also aus guter Quelle, nicht schon x-mal überliefert. Was wahrhaftig ist, denkt über das nach. Was ehrbar ist, was Ehre bringt, nicht allein auch dem Herrn, wir sollen auch einander ehren. Natürlich verehren wir Gott und nicht die Menschen in erster Linie, aber wir dürfen einander auch Ehre geben, auch die Regierung sollen wir ehren und Ehre, wem Ehre gebührt, das ist biblisch. Etwas, was Ehre bringt, was gerecht ist, denkt über gerechte Dinge nach. Ich kannte einen Buschauffeur, er war Verdingbub. Und aus seinem Mund kam nichts anderes als lauter Ungerechtigkeiten, die ihm widerfahren sind. Und er deutete auch alles so, dass alle ihm das Leid werchen wollen. Alle ihm etwas zu Leide tun wollen. Der war voll von dem. Kaum hat er gesprochen. Wirklich. Ich habe gedacht, ich glaube, Da ist sogar einiges nur so interpretiert, stimmt nicht mal alles. Das war nicht alles so gemeint, wie der das jetzt so wiedergibt. Was gerecht ist, und es gibt Leute, kaum reden sie, dann erfährt man x Ungerechtigkeiten. Ja, und das erbaut uns dann, oder? Eben nicht. Man muss noch aufpassen, dass man nicht aufgerückt wird. Muss man aufpassen, wenn da jemand loslegt und Ungerechtigkeiten und. Manchmal mehr, als es wirklich sind. Manchmal wird es noch überspitzt. Also ich will nicht Ungerechtigkeiten verbreiten, sondern das Gegenteil, dass Jesus, der Gerechte, meine Ungerechtigkeit bezahlt hat. Denkt über Dinge, die liebenswert sind, Dinge, die einen guten Ruf haben, eine Tugend, eine gute Eigenschaft von jemandem, ein Lob. Auch ein Lob, das ihr bekommen habt, das euch freut. Ihr dürft darüber nachdenken, aber euch überlegen, wie kann ich meinem Nächsten ein ehrliches Lob geben? Was macht er so gut? Ich will es ihm sagen. Ja, da sollen unsere Gedanken hingehen. Also Hauptpunkt Nummer 1, fülle dein Herz. Ein wesentlicher Punkt ist noch, es kommt noch darauf an, nicht nur was du sagst, es ist auch sehr entscheidend, wer du bist. Wer spricht? Das Ruder in Verbindung mit dem Steuermann, das kann lenken. Das hat eine Macht. Der Steuermann dreht nur und das Ruder dreht sich, wie der Steuermann es will, aber es hat Macht, das Schiff zu lenken, wohin der Steuermann es will. Es kommt darauf an, wer jemand ist. Mir ist aufgefallen, dass Jesus, wenn er ein Machtwort sprach, manchmal noch einen kleinen Satz einfügte zum 12-jährigen Mädchen. Talita cum, Markus 5,41, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Ich dachte also, wenn Jesus redet, dann weiß jeder, dass jetzt Jesus etwas sagt. Warum sagt er, ich sage dir? Machen wir manchmal auch. Du, ich sag dir aber. Haben wir auch schon mal. Weißt, ich sag dir das. Da der Geist des Mädchens, der noch nicht weit weg ist, der noch erreichbar ist, soll hören, da spricht einer, der Vollmacht hat. Ich sage dir, der Sohn Gottes sagt es mir, ich muss gehorchen, ich muss zurück in dieses Mädchen. Ich sage dir, die Jünger forderten den Bettler an, schau uns an. Wir haben kein Silber und Gold, oje. Aber wir haben etwas. Und das geben wir dir. Was sah der Bettler? Menschen, die mit Jesus gegangen waren, die Zeugen seiner Auferstehung waren, die von ihm bevollmächtigt waren. Und die konnten sagen, steh auf. Steh auf und geh umher. Das geben wir dir. Petrus hat ihn noch auf die Beine gezogen. Er hat nicht gewartet, bis er von selber aufsteht. Das ist ein wunderbares Temperament. Ja, ich sage dir, ein Kind Gottes, Sohn, Bruder Jesu, Mitglied der höchsten Königsfamilie, des höchsten Adels, ich sage dir, wenn wir Jesus gehören, hat unser Wort wirklich eine Kraft. In Verbindung mit dem Steuermann. Aber nicht alle können das sagen. Möglicherweise habe ich hier schon einmal auf diesen Angriff der Assyrer auf Juda, auf Jerusalem, den König Hiskia geredet, diese Geschichte. Da hat einer große Worte gemacht. so zusammengefasst, die Assyrer haben eine Menge von Völkern erobert, jedes Volk hat seinen eigenen Gott gehabt und keiner jener Götter hat helfen können. Und die Schlussfolgerung war, ich erobere auch Jerusalem und euch alle und da ist, kann kein Gott etwas dagegen tun. Hiskia, dieser gläubige König, hatte auch das Glück, dass zu seiner Zeit der Prophet Jesaja im Amt war. Aber was eben dieser Rabschake, da dieser Feldherr von Sanherib sprach, hat schon zu denken gegeben. So spricht der große König von Assyrien, sagt das eurem König. Was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Da kann ich nur sagen, ja, jawohl, wenn die Worte von Gott gewirkt sind. Kann er ein Wort sprechen und alles wendet sich. Interessant, dass dieser Rabschake das aber von seinen eigenen Worten meinte, die hätten Macht. Und der Prophet Jesaja hat Hiskia eine Antwort gegeben. Ich zitiere aus Prophet Jesaja, Kapitel 36 und 37. Bin jetzt in 37, Vers 6. Jesaja spricht zu den Männern, die zu ihm gekommen waren, im Auftrag des Königs. Sagt eurem König, dem Hiskia, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast. Vielleicht muss das heute jemand hören als persönliches Wort. Ich weiß nicht, was ihr alles gehört habt. Es kann im Leben vorkommen, dass man etwas hört, was einen beunruhigt. Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs mich gelästert haben, des Königs von Assyrien. Siehe ich, jetzt kommt das göttliche Aber. Einfach, Gott kann etwas anderes tun. Ich gebe in ihn einen Geist, dass er ein Gerücht hört und in sein Land zurückkehrt. Und ich will ihn durch Schwert fällen in seinem Lande. Es waren dann sogar seine eigenen Söhne, die ihn umbrachten. Also seine Worte hatten keine Macht. Sie konnten zwar Angst machen, aber der Herr hat diese Worte zunichte gemacht. Das dürfen wir einfach wissen. Worte haben Macht. Es kommt aber darauf an, wer sie spricht. Und Gott kann auch Worte zunichte machen und durch Kreuzen, durch den Sieg Jesu, der am Kreuz geschah und durch seine Überlegenheit als der allmächtige Gott. Ich weiß, dass ich jetzt an dieser Stelle diese unvollständige Predigt langsam zum Schluss bringen muss. Ich möchte aber Fortsetzung machen. Ein Wort Jesu haben wir gehört. Mädchen, ich sage dir. Ein andermal hieß es, Jüngling, ich sage dir. Eines von beidem seid ihr alle. Nicht mehr ganz so jung, aber Mädchen, ich sage dir, oder meine Tochter, ich sage dir, oder mein Sohn, mein Kind, ich sage dir, steh auf. Ich habe im Sinn am 23. Oktober dann eben eigentlich diese Predigt mit dem Schönsten zu ergänzen, nämlich eben mit Machtworten, die Jesus geredet hat in eine konkrete Situation vor mehr als 2000 Jahren oder knapp 2000 Jahren, ja. Worte, und die er auch heute zu uns spricht. Und wenn es dich trifft, wenn du in den Gottesdienst kommst mit der Bitte, Herr, rede zu mir. Also jetzt fürchte dich nicht vor dem, was du gehört hast oder was du gelesen hast. Was es dann ist, was dich trifft. Da darfst du wissen, das ist jetzt Gottes Wort an mich. Gott redet nicht nur durch den Prediger, sondern durch die Verse, durch sein Wort. Und man spürt es, wenn es trifft. Irgendetwas in mir sagt, du hast das gehört. Nimm das jetzt. Nimm das. Das ist für dich. Ich erlebe das manchmal und das ist eine riesige Freude. Wenn plötzlich beim Lesen eines Textes, den man schon x-mal gelesen hat, wenn man schon lange im Glauben ist, ein Vers aufleuchtet, er ist nicht einmal unterstrichen vielleicht, oder er ist übermalt, aber trotzdem leuchtet er auf und bekommt eine viel größere Bedeutung, als er schon je gehabt hat und macht einem richtig Mut. Das Wort steh auf. Das hat Jesus so oft gebraucht. Und falls jemand den Eindruck hat, ja, ich liege schon ein bisschen auf der Nase, ich bin etwas so ein bisschen, dann sagt er einfach, ich sage dir, steh auf. So wie die Materie, oder es vielleicht noch nicht einmal sie gab, aber wie da einfach etwas hören konnte und Lichtwellen bilden am ersten Schöpfungstag. Wenn Jesus es dir sagt, kannst du aufstehen. Ich habe da eine kleine Aufzählung. Steh auf aus deiner Angst, eben vielleicht durch Worte, die du gehört hast, aus Niedergeschlagenheit, aus Schwäche. Steh auf aus deinem Ärger, wenn du nicht nur über das nachgedacht hast, was gerecht ist, sondern über das andere. Steh auf, auch aus Gebundenheit, aus Sünde, die du irgendwie nicht so richtig überwinden kannst, bleibend überwinden kannst. Steh auf, aus Unversöhnlichkeit. Selbstanklage, Selbstvorwürfen, steh auf aus deinen, hätte ich doch bloß oder hätte ich doch bloß nicht. Steh auf aus deinen Zweifeln. Steh auf aus jeglichem Infragestellen deiner Erlösung und Wiedergeburt. Ich habe es schon so angedeutet, oder? Ja, wenn du von Neuem geboren wärst, wärst doch du jetzt schon viel besser oder so. Ja, du bist von Neuem geboren. Seit du Jesus gebeten hast, in dein Herz zu kommen, bist du eine neue Kreatur. Steh auf aus deiner zu lange anhaltenden Traurigkeit, wenn sie nicht mehr enden will. Auch Salomo sagt, Trauern hat seine Zeit. Freude haben hat seine Zeit, lustig sein, alles hat seine Zeit. Und dann soll man darauf irgendwann einmal aufstehen können und sich trösten lassen vom Tröster, dem Heiligen Geist, vom Herrn Jesus und von unserem liebenden Vater. Einfach steh auf. Das möchte ich jetzt da einfach als Schlussbemerkung so stehen lassen und dann vielleicht gerade mit diesem Machtwort Jesu dann Ende Oktober weiterfahren mit diesem Steh auf und sage, und du kannst aufstehen. Gerne meint man, das geht ja gar nicht. Aber alle, denen Jesus sagte, steh auf, konnten nicht. Und konnten dann eben doch auf Jesu Wort hin. Lassen wir es uns auch zeigen, dass wir erleuchtete Augen bekommen. Wir können jetzt nicht einfach irgendetwas kopieren, was die Apostel gemacht haben oder sogar Jesus und zu einem hingehen und sagen im Namen Jesu, ja, steh auf oder geh umher oder was ich auch immer. Es geschieht in Verbindung mit dem Steuermann. Wir wissen, es ist möglich, wir wollen das nicht verneinen, weil wir einfach hören, aber also ich doch nicht. Also ich kann das nicht. Nein, ich kann es auch nicht. Aber wir wollen uns gebrauchen lassen, dass unsere Worte auch zum Aufstehen, zum Leben, zum Ermutigen dienen und natürlich uns füllen lassen mit Jesu Worten. Geht es dir nach deiner stillen Zeit besser als vorher? Unbedingt, dass, wenn du seine Worte einfach aufnimmst und vorher betest, ich will verstehen, was du mir jetzt sagen willst. Er redet zu dir Worte des ewigen Lebens. Ich fühle mich regelmäßig besser in der stillen Zeit bereit, auch in der Gebetszeit mit meiner Lilian. Das gehört zu den glücklichsten Augenblicken des Tages. Und dann kann ich mich über eine Menge Dinge freuen am Tag, aber ich lüge nicht, wenn ich dann in irgendeinem Lied so etwas singe, als gäbe es keine andere Freude für mich als die Freude an meinem Herrn. Er versteht mich und er freut sich, wenn ich mich über irgendetwas, vielleicht etwas Ungeistliches, Vergängliches auch freue, etwas, was gelingt, aber seine Freude ist von einer ganz anderen Kategorie. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Ich wünsche es euch allen. Denkt dran, ihr könnt ihn verstehen. Ihr seid mit dem Geist Gottes versiegelt worden, als ihr gläubig wurdet. Ihr habt diesen Geist und ihr dürft bitten, dass er euch beisteht und das Wort öffnet. Und das ist jedes Mal so eine Freude, wenn ich mir denke, das sagt er jetzt ja gerade mir und so gerade heute. Das ist eine Freude. Wünsche ich uns von Herzen und dass dann das Herz immer voller wird und das Reden immer mehr Leben wirkt und Freude bei unseren Nächsten und Liebsten. Amen. Vater, so danke ich dir jetzt ganz herzlich. Lobe und preise dich. Rühme deinen herrlichen Namen. Und unter alles, was ich gesagt habe, stelle ich mich. Und es kamen da auch Listen von negativen Rede, ja, Inhalten vor und es ist vielleicht nichts aufgezählt, von dem ich sagen könnte, ja, das gibt's bei mir nie oder das hat's nie gegeben. Wir fehlen alle mannigfaltig, aber dein Blut reinigt mich und du heiligst und segnest mein Reden und stellst einen Wächter vor meine Lippen. Ganz herzlich bedanke ich mich bei dir und rühme deinen Namen. Amen. So. Und unser Vater, der du bist in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch in meinem Leben, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und der Herr segne und behüte dich, Herr. Schaue auf dich mit Strahlen, mit liebenden Augen, mit Leuchten. Er gebe dir auch hell auf deinem Weg und leite dich unsträflich auf dem Weg zum Ziel. Und alle sagen Amen. Amen. Gott befohlen und eine gute Woche miteinander. Gottes Reich segne euch allen. Ich freue mich schon wieder, in ein paar Wochen bald wieder da zu sein.